Ich wusste schon mit 11 Jahren quasi, bevor ich nach Deutschland kam, okay, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt diejenigen, die immer gewinnen. Das sind die Vermieter, das sind diejenigen, die Immobilien kaufen und weitervermieten. Das sind diejenigen, die Unternehmen haben und Arbeiter haben. Das sind diejenigen, die Aktien haben und Dividenden kassieren. Das sind die Händler, das sind die Verkäufer.
Herzlich willkommen im Sparhelden-Podcast. Der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. Heute habe ich quasi einen Namenscousin zu Gast im Sparhelden-Podcast, nämlich den lieben Nicolas von Finanzheld. Hallo Nico, schön, dass du da bist.
Hallo, danke dir für die Einladung.
Nico und mich verbindet die Mission, finanzielle Bildung zu verbreiten und auch die Leidenschaft für Südostasien und ortsunabhängiges Arbeiten und Geld verdienen. Nico ist nämlich während der Corona-Pandemie nach Thailand ausgewandert. Magst du uns mal erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Wie es dazu gekommen ist? Ich bin generell ja nicht in Deutschland aufgewachsen. Ich bin ja erst mit 11 Jahren nach Deutschland gekommen. Mhm. So war daher Deutschland eh nicht so meine Heimat, sondern ich habe die Sprache gelernt, bin dann in die Schule. Aber es war eigentlich klar, dass ich da wieder gehe.
Wo kommst du ursprünglich her?
Ich komme aus Peru.
Ah ja.
Also ich bin in Peru aufgewachsen. Meine Mutter ist aber sehr früh nach Deutschland gegangen, weil Peru war in den 90er Jahren wirklich richtig Katastrophe, also Hyperinflation, die Währung hatte keinen Wert mehr, Kriminalität, Terrorismus, Korruption. Daher wollte irgendwie jeder aus diesem Land gehen und meine Mutter ist dementsprechend auch gegangen. Und ich bin dann eben, ja, so 8 Jahre später dann nachgekommen. Und während meiner Kindheit war ich mit meinen Großeltern, Opa und Oma.
Okay. Genau.
Und das war jetzt, Deutschland war für mich dann so, ich kenne die Sprache nicht, ich kenne die Leute nicht, ich kenne den neuen Mann von meiner Mutter nicht, so, es war alles ein bisschen zu viel, aber ja, ich habe die Jugend überlebt und dann bin ich ja auch direkt mit 20 gegangen nach Peru wieder.
Ja.
Und dann bin ich wieder zurückgekommen nach Deutschland.
Was hast du so erstmalig mitgenommen, als du dann ja nach Deutschland kamst eben und ja, dann aber auch wieder erstmal zurück nach Peru und dann doch wieder zurück nach Deutschland. Was hat so zu diesen Wechseln geführt? Was hat dir gefallen? Was hat dir nicht so gut gefallen?
Also das Ding ist halt, ich bin ja in Lateinamerika aufgewachsen. Und Lateinamerika, da geht es halt viel um das Leben an sich. Ja, das heißt, es geht viel um die Lebensqualität, um die Glücklichsein an sich. Da bewertet dich keiner nach Leistung. Und es war sehr Freestyle. Meine Kindheit war sehr Freestyle. Vater war nicht da. Ich habe den nicht kennengelernt. Meine Mutter war eben auch nicht da. Einmal im Jahr kam sie zu Besuch. Mit meinen Großeltern haben gearbeitet und mein Opa auch und so. Und meine Kindheit war sehr Freestyle. Also keiner hat gebockt, ob ich in die Schule gehe oder so, sondern es war halt einfach, keine Ahnung, ich habe gemacht, was ich will. Und dann kam ich aber nach Deutschland auf einmal so tausende Regeln, keine Ahnung. Und ich muss schlafen gehen in der Uhrzeit, muss ich da in die Schule, da muss ich Klavier oder ein Instrument spielen lernen, da muss ich in eine Mannschaft spielen. Also so, lass mich mal in Ruhe, so, ich will einfach leben. So, und dann war in Deutschland direkt so viel Leistung, alles war leistungsfixiert, du musst ein Abi machen, ich kann nicht mal Deutsch, was soll ich mit einem Abi? Und es war halt alles drauf getrimmt irgendwie, es war alles viel zu nervig. Also weißt du, so für ein Kind und für einen Jugendlichen ist alles viel zu anstrengend. So habe ich das wahrgenommen und so, war für mich halt daher so, ich fühle mich hier irgendwie nicht wohl. Vor allem bin ich ja in die Hauptschule gekommen, weil ich ja kein Deutsch konnte. In Deutschland war das damals so, wenn du kein Deutsch konntest, hat man dich in die Hauptschule geschickt, egal ob du jetzt dumm oder schlau warst. Aber das hat es halt nicht besser gemacht, weil die konnten auch kein Deutsch, meine Klasse dann. Hat sich mein Deutsch da quasi nicht verbessert. Aber ich würde sagen, ich bin dann mit 20 Jahren nach Peru eben, weil ich dann gesagt habe, okay, ich bin fertig mit Deutschland. Aber als ich dann gemerkt habe, dass in Peru viele Freunde von mir richtig viel gearbeitet haben, um sich eine Uni zu leisten, ja, muss man vorstellen, die haben extra ultra viel gearbeitet, um die Uni zu bezahlen, wo die Uni sogar viel beschissener ist als die kostenlose Uni in Deutschland. Da war mir halt auch klar, okay, Deutschland ist halt so sehr leistungsfixiert und die Leute sind sehr, sehr auf diesen Trip. aber dafür hast du halt Bildung. Und die Bildung ist halt, glaube ich, in Deutschland, ja, auch die Sprache, auch die ganzen Bücher, die es in der Sprache gibt, die ganzen Leute, die diese Sprache sprechen, ist schon ein riesiger Mehrwert. Also ich glaube, wenn man deutsche Sprache kann und es richtig gut versteht, wenn man die Kultur versteht, dann ist man schon automatisch viel gebildeter als viele, 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 viele anderen Ländern, zum Beispiel in anderen Bereichen. Also ich finde, das ist schon ein riesiger Vorteil von Deutschland. Deutschland zu verdanken ist die Bildung, also mein Leben.
Das stimmt. Also damit sprichst du, finde ich, einen ganz wichtigen Punkt an, dieser Zugang zu Bildung, den wir in Deutschland haben und eben auch zu den doch wirklich geringen Kosten, was eben jetzt die Schule angeht, die ja staatlich finanziert ist, und auch die Universitäten, die mittlerweile ja wirklich nur noch einen geringen Studienbeitrag eben haben. Da sieht es ja in anderen Ländern wirklich ganz anders aus. Also das finde ich jetzt gerade spannend, dass du sagst, auch in Peru, also auch in lateinamerikanischen Ländern, dass auch dort die Studiengebühren so hoch sind. Man weiß das ja so aus Amerika, dass die besonders hohe Gebühren da verlangen, aber dass es weltweit eben nicht so dieser Standard ist, den wir in Deutschland haben, und Bildung da wirklich nicht für jeden.
Nee, das ist krass.
Tatsächlich.
Das ist krass. Ja. Das ist krass. Also die Leute in Deutschland nehmen das nicht wirklich wahr, aber ich habe das damals meinen Leuten in Peru erzählt, die so, ja, Alter, in Deutschland, wenn du studierst und deine Eltern kein Geld haben, bekommst du sogar noch Geld dafür, dass du studierst. Also die so, was? Also von BAföG, die so, was? So, wer macht das? Das macht doch kein Mensch. Normalerweise ist Bildung immer teuer. Bildung kostet immer Geld. Und das ist so etwas, was ich in Deutschland gemerkt habe, ist extrem krass. Also das Wissen, die Leute sind alle krass allgemein gebildet. Also die haben eine krasse Bildung. Und das ist schon Mehrwert, auch mit den ganzen Gesprächen. Jeder weiß über ein Thema richtig viel. So diese Bildungsebene ist in Deutschland sehr extrem. Aber ja, ist nicht so mein Vibe.
Also, die ganzen Regeln gehen dir dann doch auf die Nerven.
Ja, also trotzdem ist das nicht mein Vibe. Ich finde es in anderen Orten schon ein bisschen entspannter zum Leben.
Was hast du dann studiert du bist ja dann auch zurückgekommen, um in diesen Genuss der Bildung in Deutschland zu kommen und zumindest da deinen Vorteil auch mitnehmen zu können, genau. Was ja auch völlig in Ordnung ist, denn wie du gerade gesagt hast, Bildung ist einfach ja enorm wichtig und verschafft einem ja auch im weiteren Leben dann auch Vorteile, wenn es so um die Laufbahn geht, ne? Je mehr man Know-how sich anhäuft und Wissen hat, desto mehr kann man dann auch später in der Arbeitswelt damit anfangen.
Voll, also im Endeffekt, ich kam ja in die Hauptschule und dann habe ich eine Ausbildung bekommen als Grafikdesigner, weil ich halt gut zeichnen konnte und gut designen konnte halt. Dann haben die mir diese Ausbildung gegeben, was so extra, so super besonders war, als Hauptschüler Mediengestalter-Ausbildung zu bekommen. So haben sie es mir auf jeden Fall vertickert. Dann dachte ich, okay, ich mache das. Dann war ich mit 20 fertig mit dieser Ausbildung. War krass, ich habe viel gelernt. Und dann bin ich ja nach Peru gezogen, hat mein Opa unterstützt mit seinem Immobiliengeschäft. Er hat mich sehr viel gecoacht. Mein Opa war ja der Grund auch viel, warum ich so ein Money-Mindset bekommen habe, weil er mich ja jetzt quasi erzogen hat. Und dann bin ich zurück nach Deutschland, musste ja erstmal mein Abi nachholen und den ganzen Kram. Und dann habe ich Ingenieurswesen studiert. Bauingenieurswesen habe ich studiert, weil ich dann eigentlich vorhatte, nach Peru zurückzugehen und quasi dann bauen mit meinem Opa.
Cool. Und was ist dann passiert? Was hat diesen Plan durchkreuzt?
Was ist dann passiert? Peru ist halt einfach generell nicht so sicher und sehr kriminell und viele Intrigen mit meiner Familie und einfach generell das Thema Geld in der Familie ist sehr, sehr anstrengend, vor allem so mit anderen Bekannten, und ich hatte keinen Bock auf den ganzen Stress. Also in Peru ist halt, wenn du kein Geld hast, ist es scheiße, wenn du halt arm bist, weil es gibt ja kein Sozialsystem, das heißt, wenn du kein Geld hast, hilft dir halt niemand, da ist scheißegal, du stirbst halt, wenn du krank bist. Ja, aber wenn du viel Geld hast, ist auch scheiße, weil dann wirst du überall überfallen, umgebracht, entführt, weiß was ich, und deswegen, ich hatte keinen Bock drauf. Ich wollte in irgendwo leben, wo ich entspannt viel Geld verdienen kann, ohne dass ich da irgendwie aufpassen muss, dass ich da gleich irgendwie überfallen werde. Und Thailand ist halt so eine gute Mischung, die Leute sind entspannt, es ist immer warm, es ist nicht teuer, es ist vor allem die Lebensqualität ist sehr hoch, wenn du viel Geld hast, aber es ist sicher, also vor allem Chiang Mai. Also ich kann hier, keine Ahnung, mein Handy den ganzen Tag vor der Haustür lassen, es wird keiner klauen, oder generell einfach mit sehr viel Geld über die Straßen rumlaufen, das ist halt so ein Genuss, das hast du meistens immer nur in wohlhabenden Ländern wie jetzt Schweiz oder Japan oder sowas, aber eigentlich nicht in so armen Ländern oder halt in so Thailand ist meiner Meinung nach einer der wenigsten Länder, wo die Sicherheit so extrem hoch ist.
Das stimmt. Also ich kann das bestätigen, dass ich mich auf meinen Reisen in Thailand oder grundsätzlich auch Südostasien immer sehr sicher gefühlt habe, obwohl ja eben dort auch sehr, sehr viele Menschen in Armut eben leben. Also so dieser Kontrast, finde ich, war da immer sehr groß, wenn man so sieht, wie man als Tourist da wie so ein König, wie eine Königin für einen sehr günstigen Preis leben kann. Und dann aber ganz, ganz viele arme Locals dort eben hat, aber doch sieht, dass die grundsätzlich happy und zufrieden zu sein scheinen, ne, mit dem, was sie haben.
Voll.
Ja, aber schön, dass du in Thailand ein entspanntes Plätzchen für dich gefunden hast. Da lässt es sich auf jeden Fall gut aushalten. Wie verdienst du denn jetzt so dein Geld aus Thailand heraus?
Also ich habe sehr früh angefangen zu investieren. Ich habe sehr, sehr, sehr früh angefangen zu investieren und verdiene damit schon Geld. Und irgendwann kam es halt dazu, dass ich andere Leute geholfen habe und angefangen habe, Webinare zu machen. Und ja, durch die Nachfrage bin ich jetzt da reingerutscht, dass ich jetzt einfach professionell Leute berate, die halt oder unterstütze, die finanziell unterstütze, die halt einfach Geld verdienen, aber keinen Plan haben, was sie halt mit dem Geld machen sollen.
Ja.
Ist ja gesagt, das ist ein Thema, was so. So, guck mal, du musst mir vorstellen, ich muss es dir erzählen, damit du auch das alles so ein bisschen verstehst. Meine Mutter ist gegangen, als ich 2 Jahre alt war. Ich bin mein Opa und meine Oma geblieben. Die 2 kamen aus der Unterschicht in einem finanziell beschissenen Land wie Peru in den 90er Jahren. Es gab da nichts an irgendwie Geld. Und mein Opa hat es trotzdem geschafft, durch finanzielle Intelligenz, durch Geschicktheit und Fleiß sehr, sehr wohlhabend zu werden. Das Immobilienimperium mittlerweile in Peru. Sehr, sehr viel Geld hat er gemacht mit. Er hat Kühlschränke repariert. Er hat irgendwie kaputte Kühlschränke auf der Straße gefunden, hat sie irgendwie dann repariert und dann weiterverkauft. Dann hat er irgendwann so mehrere Laden gehabt in der Stadt. Dann hat er in mehreren Städten diesen Geschäft gehabt und hat halt immer Geschäfte gemacht. Und er hat mich quasi erzogen von Tag 1. Also seitdem ich 2 war, bis ich 11 war. Und hat mir halt die grundlegenden Sachen erzählt, wie Geld funktioniert. Also ich wusste mit 11 Jahren schon, wie Handel zum Beispiel funktioniert. Mein Opa hat zum Beispiel nicht einfach mir so einen Keks gekauft, sondern hat gesagt so, woher der Keks kommt und warum der Keks überhaupt so teuer ist und was der Typ gerade verdient, der Verkäufer, der mir diesen Keks verkauft. So für solche Sachen. Oder mein Opa hat mir gesagt, okay Nico, guck mal, diese Immobilie kostet 80.000, wir verkaufen sie wieder für 240.000, das ist unser Gewinn. Er hat mir die grundlegenden Gefühl zu Geld gegeben, schon als kleines Kind. Deswegen war es für mich dann nicht schwer, als ich nach Deutschland kam und ich gesehen habe, wie viel Geld die Leute da haben, dass ich halt schnell Vermögen aufgebaut habe.
Was waren so die 3 wichtigsten Learnings, die du so von deinem Opa mitgenommen hast, so in puncto, ja, wie Geld funktioniert und die Einstellung zum Geld?
Genau, also wenn wir zum Beispiel so davon ausgehen, ich hatte so PlayStation 1 wollte ich mir kaufen und dann hat mein Opa mir halt mir einfach in die Gedanken eingetrimmt, okay, Nico, du hast das Geld nicht für eine PlayStation 1, die kostet $200, aber deine Mutter hat dir gesagt, sie gibt dir $80. Jetzt musst du einfach nur schauen, wie du von den 80 zu den $200 kommst. Ich habe überlegt und dann kam ich dazu, okay, ich kaufe einfach Geschenke wie Kinder, weil ich weiß ja, was die Kinder wollen und gehe dann von Haus zu Haus in mein Barrio und verticke sie halt für das Dreifache. Ich muss nur wissen, wo man sie günstig kauft. Und dabei hat er mich dann unterstützt. Er hat dann gesagt, okay, ich fahre mit dir dahin, ich kaufe diese Dinger. Das heißt, dieses Gefühl zu Handel war für mich schon sehr oft da. Und er hat mir das immer wieder gesagt, auf Spanisch, en cuál lado de la mesa te quieres sentar? Bedeutet sozusagen, auf welcher Seite vom Tisch willst du sitzen? Das war so sehr wichtig, meine Kenntnis für mich. Er hat gesagt, willst du derjenige sein, der Geld verdient, der Verkäufer, der Händler, der Vermieter, ja, der Aktienhalter, der Unternehmensanteiler, der Unternehmer, oder willst du derjenige sein, der konsumiert? Der Konsument ist immer derjenige, der verliert. Und das wusste ich halt schon. Ich wusste schon mit 11 Jahren quasi, bevor ich nach Deutschland kam, okay, es gibt 2 Arten von Menschen. Es gibt diejenigen, die immer gewinnen. Das sind die Vermieter, das sind diejenigen, die Immobilien kaufen und weitervermieten. Das sind diejenigen, die Unternehmen haben und Arbeiter haben. Das sind diejenigen, die Aktien haben und Dividenden kassieren. Das sind die Händler, das sind die Verkäufer. Und dann gibt es halt die Konsumenten. Die lassen sich halt Sachen verkaufen, weil die halt keine Ahnung, emotional dann sagen, oh mein Gott, das Haus ist schön, lass es kaufen oder lass irgendwie mieten oder sich irgendwie teure Klamotten kaufen. Also es gibt zwei Arten von Menschen und das wusste ich schon, okay, auf welche Seite will ich sitzen? Ich wusste klar, ich will der Kapitalist sein und nicht der Konsument. Dann hat er zu mir immer gesagt, Nico, dein Kapital ist das Wichtigste. Ein Satz von ihm war immer, ¿Cómo quieres hacer plata si no inviertes? Bedeutet, wie willst du Geld machen, wenn du nicht investierst? Es gibt nur diese Möglichkeit, hat er mir gesagt. Nico, es gibt nur diese Möglichkeit. Und investieren ist wie Schachspielen, hat er immer zu gesagt. Du musst einfach nur wissen, wie du das Geschäft, Tüchtigkeit, dieses Geschäftssinn zu bekommen. Das hat er mir beigebracht, diese Kreativität zu haben. Deswegen aus allen Situationen, die ich in meinem Leben hatte, bis ich jetzt, ich bin mittlerweile 28 Jahre alt, und alle Situationen, die ich in meinem Leben hatte, egal ob beschissen oder gute, ich habe die alle so Geld umgewandelt. Und ich glaube, das ist die Kreativität, die jemand hat, wenn man keinen Sozialstaat hat. In Deutschland hat man diese Mittelschicht. Dazu wirst du gedrängt, gar nicht finanziell kreativ zu sein. Und das ist das, was ich am meisten gelernt habe von ihm. Mein Opa ist finanziell kreativ. Er weiß, wie man mit 1 Euro 3 Euro macht. Und zwar mit Immobilien oder mit Geschäft, egal mit was. Und ich glaube, das fehlt vielen Leuten in Deutschland, weil die das gar nicht notwendig haben. Weil sie halt sagen, okay, ich mache halt meine Schule, dann mache ich halt mein Studium, dann lasse ich mich halt anstellen, dann bekomme ich meine 3.000 netto im Monat. Also brauche ich gar nicht diese Kreativität, die Nico hat, weil ich habe doch alles. Aber das ist halt nur in Deutschland so oder halt in wohlhabenden Ländern so. Es gibt 99% der Länder, geht es finanziell beschissen und da musst du irgendwie gucken, dass du Geld machst, um deine Familie zu ernähren. Und das ist, glaube ich, der riesige Mindset, den man halt, wenn man vor allem mit solchen Menschen aufgewachsen ist wie ich, direkt bekommt. Und viele Leute sehen es halt nicht oder bekommen es halt nicht. Ich würde sagen, der Einfluss ist bei deinen Eltern, bei deiner Familie sehr, sehr groß. Das ist sehr, sehr extrem, wie sie ticken.
Ja, unglaublich spannend, wie du da geprägt wurdest und dass du so ein weisen Großvater da hattest, der eben auch so ein tüchtiger Geschäftsmann war und dir eben diese wichtigen Dinge in puncto Geld verdienen, Geld machen ja auch schon, also um wirklich mal Geld machen, auch diesen Begriff zu verwenden, weil du gerade sagtest, eben sich kreative Gedanken zu machen, wie kann ich eben Geld verdienen aus eigener Kraft heraus, auch wenn ich mich jetzt nicht anstellen lasse, ne? Also dieses Unternehmerdenken, ja, das finde ich ist einfach tatsächlich, wie du sagst, in Deutschland ja nicht verbreitet, weil wir sehr stark in dieser Hängemattengesellschaft eben leben und sehr stark sicherheitsgetrieben sind. Ja, bevor du uns gleich dann auch mal einen Einblick gibst, wie du tatsächlich dein Geld investierst, finde ich es jetzt nochmal ganz spannend, nochmal auf das einzugehen, was du gerade sagtest, eben diese Kreativität zu haben, wie man eben auch Geld verdienen kann aus eigener Kraft heraus und sich eben nicht einfach anstellen lässt. Denn ja, wir Deutschen leben ja in dieser Hängemattengesellschaft, sind sehr stark sicherheitsorientiert und viele ziehen das für sich eben gar nicht in Erwägung, tatsächlich auch ihr eigenes Geschäft zu machen. Aber du hast ja dein eigenes Online-Business ortsunabhängig aufgebaut und da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen, wie du dazu gekommen bist, wie du diese kreativen Ideen entwickelst und wie du auch anderen Menschen hilfst, eben tatsächlich hier ihr Online-Business aufzubauen und diese kreativen Gedanken zu haben.
Ich denke gar nicht, dass die so in Hängematte-Gesellschaft sind, weil ich finde, die Deutschen sind sehr fleißig. Ich finde wirklich, die Deutschen oder die Leute, die jetzt sich kennen, die in Deutschland leben, die sind wirklich sehr fleißig und arbeiten sogar sehr, sehr hart. Aber irgendwie haben die halt alle so eine Sicherheitsgedanken die ganze Zeit und wollen halt nur auf Nummer sicher gehen und checken das halt nicht, dass Kapitalismus an sich auf Risikobereitschaft basiert. Das heißt, wir leben in einem System, was auf Risikobereitschaft basiert. Und keiner belohnt dich dafür, dass du BWL studierst. Was ist das Risiko dabei, BWL zu studieren? Was ist das Risiko dabei, eine Ausbildung zu machen als Bäcker? So, wo ist jetzt das Risiko? Wow, du machst die Ausbildung und kannst danach dich anstellen lassen. Aber was ist jetzt das Risiko? Und das ist, glaube ich, das, was die Leute nicht checken. Die verstehen nicht, dass man ein Risiko eingehen muss, um überhaupt mal ein bisschen Geld zu verdienen. Und die Kreativität ist gar nicht so schwer. Also zum Beispiel, du kannst ja in allen Bereichen eigentlich Geld machen. Du kannst ja wirklich in allen Bereichen Geld machen. Das, was ich jetzt gerade mache, ist nur das, was ich liebe. Ja, das heißt, ich habe hier meine Leidenschaft, dieses Thema, was mich fasziniert, wo ich viele Menschen berühre, quasi monetarisiert, damit ich damit Geld verdiene. Aber wenn ich jetzt diese Leidenschaft nicht hätte, hätte ich mit allem anderen, also ich habe davor ja auch mit allen anderen Sachen Geld gemacht. Also ich finde es nicht schwer. Ich finde, die Leute stellen sich halt einfach ein bisschen an und denken, dass es so super komplex ist, sie müssten erstmal das machen. Aber jetzt stell dir vor, du kommst nach Thailand. Ja, so stell dir vor, du kommst nach Thailand, du hättest kein Geld, du wärst broke, du hättest gar nichts, du wirst einfach in eine Insel, Koh Phangan, und hast gar kein Geld und keiner kann dich irgendwie anstellen, weil du bist unanstellbar. Was würde man machen? So, was würde man dann machen? So, ich würde sagen, keine Ahnung, ich würde halt irgendwie die Kokosnüsse aus dem Baum pflücken und die dann irgendwie kühlen lassen und dann halt wie das Sechsfache weiterverkaufen an irgendwelche dummen Touristen, die da irgendwie mir das abkaufen. Fertig. Dann hast du dein Geld gemacht. Mit dem Geld holst du Mitarbeiter, die das dann für dich machen. Die dann selber in den Baum hochklettern und dieses Risiko eingehen für deine Kokosnuss. So, es ist im Endeffekt nicht schwer. Du kannst überall Geld machen. Nur die Leute haben einfach diese Gedanken nicht. Sie haben noch nie sich gefragt, also wirklich, ich weiß das, weil ich viele Leute frage, die haben sich noch nie gefragt, weil das auch noch nie von jemandem gefordert ist. Also, guck mal, von mir wurde es als meine Kindheit immer gefordert. Nico, denk nach. Du willst $200? Wie machst du jetzt aus diesen 80 nur $200? Wie machst du jetzt mehr Geld? Ich wurde aktiv gefragt. Ich musste aktiv dafür nachdenken. Aber das werden in Deutschland nicht gefragt. Erstens reden die Deutschen nicht über Geld. Ja, also generell denken sie irgendwie, das ist Lord Voldemort oder so. Und man darf das nicht ansprechen. Also, generell, wenn du Geld verdienen willst, erste Regel, du musst über Geld reden. Ja, so, wenn man nicht über Geld reden kann, dann wirst du auch nie Geld machen. Aber die zweite Regel ist einfach, dass man sich einfach mal das mal fragen soll. Hey, wenn ich unanstellbar bin, und ich bin unanstellbar, weil in jedem Angestelltenverhältnis, wo ich war, wurde ich gekündigt. Also ich bin der schlechteste Angestellte, den ich überhaupt haben kann. Also ich mache die Arbeit nicht. Wenn ich da keinen Sinn sehe, mache ich die nicht. Ja, so, und für mich war diese Frage klar, so, hey Nico, ich bin unanstellbar, ich muss Geld machen anderweitig, aber diese Frage stellen sich die Leute nicht, weil sie ja lieber sagen, hey, nee, ich habe doch meine Arbeit, warum soll ich denn anders denn Geld machen? Und wenn man sich die Frage nicht stellt, wird man noch nie auf eine Lösung kommen. Ich glaube, die meisten Menschen, die davon irgendwie in Gedanken haben, ja, ich könnte doch mehr Geld verdienen, haben sich noch nie eine Frage gestellt, ey, welchen Wert könnte ich für die Gesellschaft einbringen? Welchen Wert kann ich für meine Mitmenschen einbringen? So, außer nur, sie gehen irgendwo hin, bewerben sich und werden dann einen Wert quasi zugewiesen. Okay, Saskia, du bist mir 2500 netto wert. Pam, Stempel. Und dann glauben sie das. Okay, ich bin 2500 Euro wert und dafür gehe ich jeden Tag arbeiten. Und das ist dieses Paradoxe, was die Deutschen haben oder die Leute in Deutschland, dass die super fleißig sind. Die sind viel fleißiger als ich. Viel, viel fleißiger als ich. Aber die sind halt nicht kreativ. Die sind nicht kreativ, weil sie sich die falschen Fragen stellen und vor allem sind sie halt so sicherheitsfixiert. Also ich kenne, glaube ich, keine Gesellschaft, die so krank Sicherheit fixiert ist wie in Deutschland. Und die wollen halt so diese ganze Infrastruktur, diese ganze Ordnung. So, weißt du, so, ja, wenn es grün ist, dann laufe ich. Wenn es rot ist, dann bleibe ich stehen. So. Und wenn man allein schon so eine Ordnung braucht für allem, dann ist es auch schwierig, Unternehmer zu werden oder überhaupt ein Geschäft zu machen. Dafür gibt es ja keine Ordnung. Du baust dir ja die eigene Ordnung auf. Verstehst du? Das ist ja das Ding. Und wenn man aber fixiert ist, dass alles eine Ordnung haben muss, so, okay, ich kann erst über Rot laufen, ich kann erst über die Ampel gehen, wenn es grün ist, dann wirst du dich auch nie kreativ entfalten und sagen, okay, ich muss mal vielleicht irgendwie anders denken oder anders über die Straße gehen, um mein Ziel zu erreichen.
Ja.
Und das ist, ich glaube, das sind so die Kernfaktoren, würde ich sagen. Was sagst du denn?
Ja, also ich finde, du hast jetzt gerade drei ganz, ganz wichtige Aspekte genannt. Also einmal so dieser Punkt, ich sag mal, ohne Risiko kein Gewinn, kein Geld verdienen oder auch kein Gewinn bei einem Investment. Das fand ich war so ein ganz wichtiger Satz. Dann eben das Thema out of the box auch mal denken. Und das muss ja jetzt auch gar nicht sein, dass man direkt jetzt heute seinen sicheren Job aufgibt, aber man kann ja auch über, ich sag mal, zusätzliche Einkommensströme nachdenken, die man eben generieren kann in diesen unsicheren Zeiten, in denen wir leben, um eben das Geld dann wiederum auch zu investieren. Das ist mir dazu eingefallen. Und der letzte Punkt, den du ja angesprochen hattest, so dieses Thema auch der eigene Marktwert und was ist denn meine Arbeit eigentlich wert? Und du hattest da gerade gesagt, der Arbeitgeber weist mir diesen Wert zu, indem er mir einfach sagt, so, dieses Gehalt bekommst du und das bist du halt jetzt wert. Aber dass man ja eigentlich fragen müsste und den Wert vielmehr daran bemisst, eben welchen Wert kreiere ich denn für die Gesellschaft? Wo ist denn mein Mehrwert meiner Arbeit? Und dass man daran viel besser auch tatsächlich dann eben auch ja seinen Wert, seinen monetären Wert ein Stück weit eben festmachen könnte, wenn man eben sagt, das ist das Ergebnis eben, das ich auch bei anderen Menschen erzeugen kann mit meiner Arbeit. Das fand ich ganz schöne Aspekte, die du ja gerade mit reingegeben hast und hoffe, dass das den einen oder anderen auch mal zum Nachdenken anregt, denn das bekomme ich sehr viel auch mit in meinem Umfeld, wo ich sehr viele Angestellte habe, also immer diese Gehaltsdiskussion. Viele trauen sich nicht, mehr Gehalt einzufordern. Viele kennen ihren eigenen Marktwert nicht und sich da aber wirklich mal die Gedanken auch tatsächlich zu machen. Was sind denn eigentlich meine Stärken? Was leiste ich mit meiner Arbeit? Und habe ich eben auch das Gefühl, wenn ich ein bestimmtes Ergebnis liefere, dass ich dafür fair vergütet werde. Und wenn das am Ende des Tages nicht für mich passt, da tatsächlich eben auch ja in eine Verhandlung zu gehen, da sind wir dann beim Thema Gehaltsverhandlungen und da sind wir beim Thema Handeln, das hast du ja auch von deinem Opa gelernt, dass wir handeln dürfen und dass eben das auch eine grundsätzlich notwendige Voraussetzung dafür ist, dass wir mehr Geld verdienen. Ich denke, das waren so wichtige Impulse jetzt.
Also ich habe nochmal ein sehr, sehr gutes und zwar ist mir gerade eingefallen, also wie ich das zum Beispiel immer gemacht habe, ja, ich glaube, in Deutschland arbeiten sehr viele Menschen sehr hart im Job, ja, das habe ich nie gemacht, ich habe nie hart gearbeitet in meinem Job, wo ich Angestellter war, sondern, und ich glaube, das ist so ein bisschen die Arbeit an sich, zum Beispiel so, hey, Saskia, ich möchte, dass du diese ganzen Dokumenten bis Freitag alles durchgehst und die alles in deine Excel-Tabelle reinbaust. So, jetzt denken viele Leute so, vor allem so in Deutschland und so, okay, ich muss das jetzt machen, weil mein Chef das gesagt hat, also tippe ich das jetzt alles ein und mach bis 8 Uhr, bis 22 Uhr zur Not und arbeite mich dumm und dämlich, weil ich will befördert werden. So, das heißt, viele Menschen arbeiten sehr hart in deren Job. Ich zum Beispiel habe gemerkt, okay, wenn ich hart für meinen Job arbeite, was bringt mir das? Wenn ich Angestellter bin, ich werde doch eh pauschal bezahlt. So, weißt du, was macht das für einen Sinn? Also wenn dann auch Provision. So, wenn dann, okay, viele Sachen nicht verkaufen und sowas, aber im Endeffekt geht es doch darum, dass man sich fragen muss, nicht, okay, wie kann ich härter für meine Arbeit arbeiten, sondern wie kann ich härter an mich arbeiten? Also, dass man selbst besser wird in Sachen. Und eine Gehalts, ein Gespräch, wo es zum Beispiel ein Kennenlerngespräch mit deinem Chef, wo man über deine Gehälter redet. Das ist im Endeffekt nur ein Gespräch. Das dauert vielleicht 10 Minuten, in dem du einfach überzeugen musst, dass du mehr wert bist. Dieser Verhandlungsgespräch oder wie nennt man das? Ich war noch nie bei einem, wie nennt man das? Ich habe das Wort vergessen, halt, wenn man sich, Vorstellungsgespräch. Ich habe mich noch nie beworben bei irgendwo, deswegen keine Ahnung. Aber dieses, in diesem einen Gespräch, ich würde einfach mich darauf fokussieren, in diesem einen Gespräch so des Todes gut zu überzeugen, dass ich das Doppelte wert bin als deine anderen Mitarbeiter. Und dann bekomme ich jeden Monat das Doppelte an Geld als diese anderen Mitarbeiter für dieselbe Arbeit. Und das ist ein Hebeleffekt, was ich zum Beispiel die ganze Zeit in meinem Kopf habe. Was kann ich in weniger Zeit machen, damit ich im Nachhinein sehr viel Geld verdiene, was aber mit meiner Persönlichkeit zu tun hat, mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Selbstbewusstsein. Und so ticken die Leute nicht. Ich glaube, die meisten Leute ticken dann so, ja, ich gehe einfach zu diesem Vorstellungsgespräch und lass mich und bereiten sich halt vielleicht nicht vor, sondern bereiten sich auf die Materie vor. So, okay, was könnte er mich fragen? Ja, er fragt mich vielleicht das und das. Aber anstatt zu sagen, hey, ich muss einfach mal selbstbewusster werden und mal genau wissen, was ich will, bevor ich in diesen Vorstellungsgespräch gehe. Ich muss verkaufen können, ich muss überzeugen können, bevor man da hingeht. Fertig. Aber die Leute machen das nicht. Die bereiten sich dann auf die Materie vor und dann können sie halt nicht verhandeln, weil sie nicht so viel Selbstbewusstsein haben, weil sie daran nie gearbeitet haben. Dann bekommen sie ein Gehalt ausgesagt, okay, du verdienst jetzt 50.000, sind mit diesen 50.000 dann zufrieden und arbeiten dann sehr, sehr hart in diesen Job an sich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Differenz zwischen jemand, der viel Geld verdienen wird und jemand, der einfach immer viel so richtig hart arbeiten wird, aber finanziell nie weiterkommen wird. Das sind zwei riesige Sachen. Und das ist jetzt nur eine Sache, die mir spontan einfällt. Ich könnte ja noch richtig weit ausholen. Aber ich habe das zum Beispiel gemerkt. In Deutschland sind die Menschen sehr fokussiert, in deren Job hart zu arbeiten. Nehmen ihren Job sehr ernst. Aber arbeiten nicht hart an sich selbst, an ihrem Selbstbewusstsein. Ja. Weil je mehr Selbstbewusstsein man hat, desto mehr Geld verdient man quasi. Man muss sich halt das Geld holen. Es wird keiner kommen. Es wird kein Chef zu dir kommen und sagen, hey Saskia, jetzt hast du es doch toll gemacht, weißt du was? Ich gebe dir jetzt einfach das doppelte Gehalt, weil du so nett bist. So, hä? So, niemand wird das machen. Jeder Unternehmer ist ja Unternehmer, weil er Kapitalist ist und weil er Geld sparen will. So, wenn der Angestellte nicht sagt, dann bekommt er auch kein Geld. Dann bekommt er auch das gleiche Geld 10 Jahre lang. Und das ist das so ein bisschen, egal wie viel du dafür arbeitest. Und ich glaube, das ist so eine Kernaussage, was ich jetzt für die meisten Leute habe. Wenn du gerade in dieser Position nicht befindest, ey, arbeite einfach an dich selbst und nicht so viel an deinen Job. Dein Job ist vollkommen unwichtig.
Ja, es ist so dieses Bewusstsein über die eigenen Stärken und sich dann eben auch selbst verkaufen zu können gegenüber eben einem potenziellen Arbeitgeber, potenziellen Auftraggebern. Und denen eben zu verklickern, dass du die beste Wahl bist, weil du den Job deutlich besser ausführen kannst mit den Stärken, die du mitbringst als Person und als eben ein anderer. Ne? Und das ist dann der Vorsprung, den man gegenüber anderen dann generiert. Ja, jetzt haben wir die Community schon lange auf die Folter gespannt, wie du dein Geld denn investierst. Das interessiert im Sparhelden-Podcast eben auch die Zuhörer sehr brennend. Deswegen würde ich jetzt zum Abschluss auch noch mal darauf zu sprechen kommen. Magst du uns mal die Eckpfeiler deiner Anlagestrategie verraten?
Also, ich habe schon sehr früh angefangen. Deswegen denke ich, dass dass meine Strategie den anderen meisten verwirren wird, weil ich hatte im Endeffekt nie eine Strategie. Die einzige Strategie, die ich nachgefahren war, einfach Kapital aufbauen.
Und wie hast du das gemacht? Wie hast du angefangen?
Gehandelt, keine Ahnung. Und ich habe zum Beispiel mit 14 meine erste Goldmünze gekauft. Ich bin nach Deutschland gegangen mit 11 und habe jedes einzelne fucking Euro, was ich bekommen habe, gespart. So, irgendwann mit 14, 3 Jahre später, hatte ich halt 500 Euro und dann habe ich mir diese Goldmünze gekauft bei der Sparkasse, so für 500 Euro oder ein bisschen mehr sogar. Und dann gab es irgendwann die Wirtschaftskrise 2008 und dann habe ich die halt sehr, 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 sehr teuer verkauft. So für 3.500 oder so. Bin mit dem Geld dann nach Peru gegangen zum Beispiel und habe dann mit meinem Opa eine Garage gekauft für diesen Preis. Dann 2-3 Jahre später habe ich die verkauft für 20.000. Da habe ich ein Grundstück gekauft, habe ich dann wieder gebaut mit ihnen. Das heißt, ich habe in Peru sehr viel gehandelt und mit meiner Ausbildung habe ich 700 Euro bekommen jeden Monat, habe aber mit meinen Eltern gelebt. Habe dann 500 Euro jeden Monat gespart, hatte dann 20.000 nach der Ausbildung, nach 3 Jahren, habe mit den 20.000 auch weiterhin Aktien gehandelt. Im Endeffekt alles, was sich handeln lässt, habe ich gekauft und dann halt irgendwie geschickt verkauft. Also ich war immer ein Händler und ich war immer ein Spekulant. Ich habe jetzt im Nachhinein, wo ich Leute unterstütze, gebe ich quasi meine Erfahrungen weiter als Spekulant und als Händler, was nicht funktioniert und was funktionieren kann. Aber meine Kernaussage ist immer, ey, bau Kapital auf. Es gibt dafür keine Strategie. Schau einfach, dass du Kapital hast. Das ist das, was mein Opa mir immer gesagt hat. Nico, siehst du dieses Hochhaus da? Und ich so, ja. Das war früher mein Kapital. Ich so, ja. Ja, als ich so alt war wie du. So, als ich 20 war. Als ich so alt war wie du, war mein Kapital nur $2.000. Das ist das jetzt. Und spuckt mir immer Geld raus. Und jetzt wandle ich mein Kapital weiter um. Dein Kapital ist ein Lebewesen, hat er das beschrieben. Es ist wie so ein Geist, den du einfach immer wieder aufbauen musst und du musst damit Geld machen. Dein Kapital ist da, um für dich zu arbeiten. Dein Kapital ist da, um dich zu beschützen. Dein Kapital ist da, um Leute zu unterhalten, um Leute zu ernähren. Dein Kapital ist alles, aber die Leute fangen halt nicht an, weil sie denken, ja, es muss doch eine krasse Strategie geben, es muss doch... Spar erstmal deine 20.000 und überleg dir danach, okay, wie kann ich jetzt mein Geld anlegen? Keine Ahnung, dafür gibt es Vehikeln. Ja, also überleg dir einfach, okay, ich bin gerade bei Punkt A, ich möchte zu Punkt D. Welchen Investment-Vehikel bringt mich jetzt zu meinem Ziel? Das ist vollkommen individuell. Wenn mich jetzt jemand fragt, Nico, was soll ich mit meinem Geld machen? Ich habe 20.000, dann würde ich sagen, keine Ahnung, ich kenne dich doch gar nicht. Ein Investment-Ratschlag ist ein persönlicher Ratschlag. Ja, weil so, wenn ich meine Investment-Vehikel den Leuten zum Beispiel jetzt empfehlen würde, die jetzt irgendwo Beamten sind, das wird eine Katastrophe werden. Die würden komplett abkratzen mit meinen Investments. Weil ich bin halt ein anderer Typ, ich habe andere Ziele, ich habe anderen Lebensstil. So gehe ich halt immer vor, wenn ich Leute so weiterhelfe. Ich sage, hey, guck mal, was ist dein Ist-Zustand? Wo bist du denn gerade? Ja, ich bin hier, ich habe diese, ich habe das, ich verdiene so viel Geld. Okay, so, wo bist du denn überhaupt hin? Ja, ich möchte dahin, ich möchte hier, ich möchte das, das ist so mein Traum und so. Okay, so, jetzt gibt es so und so viele Investment-Vehikel. Ein Investment-Vehikel ist sozusagen, man bringt dich von A nach B. Es gibt mehrere Investment-Vehikel, wie zum Beispiel, wo bist du gerade? Lissabon. Du bist von Lissabon nach Bali. So, wie kommst du von Lissabon nach Bali? Du kannst fliegen, du kannst Boot nehmen, du kannst Fahrrad fahren, du kannst
ich kann schwimmen.
Du kannst schwimmen, es gibt ja tausende Möglichkeiten, wie du nach Bali kommst. Ja, es kommt natürlich darauf an, auf was du Bock hast und vor allem, mit was du dich auskennst und vor allem, wie schnell du sein willst. Und vor allem, wie viel Geld du hast. Wenn du jetzt keinen einzigen Cent hast, dann kannst du ja nicht fliegen. Dann musst du halt Fahrrad fahren. Dann musst du erstmal Fahrrad können. Und sonst halt laufen. Das dauert halt lange. Das ist ein Investment-Vehikel. Investment-Vehikel sind einfach Möglichkeiten, dich von A nach B bringen. Es heißt aber nicht, dass du in dein Vehikel verliebst. Zum Beispiel, ich habe Krypto gehabt, ich habe ETFs gehabt, ich habe Aktien gehabt, ich habe die immer noch, aber ich habe die dann umgewandelt, Immobilien, ich habe dann irgendwie das gekauft, dann habe ich ja das gekauft, die wandle ich ja ständig um. Also man muss ja nicht in ein Vehikel sein Leben lang fahren unbedingt, sondern wenn dich dieser Vehikel von A nach B bringt und du es dann verkaufst, dann kaufst du halt was anderes. Also es geht darum, Kapital aufzubauen und deswegen denke ich, es gibt nicht eine krasse Strategie, so bau einfach Kapital auf, schau, dass du eine gute sechsstellige Summe hast an Aktien, an Vermögenswerte, an Aktien, Unternehmensanteile. Momentan zum Beispiel ist mein größter Vermögenswert meine eigene Firma. So, und das mache ich gerade, aber nicht jeder hat eine Firma. So, nicht jeder hat Bock, ein Unternehmen aufzubauen und das ist ein Vehikel von mir. Okay, ich komme mit der Firma am meisten, weil ich mich mehr vertraue, dass ich mehr Rendite erwirtschafte als eine Aktie. So. Und so würde ich den Leuten empfehlen. Also wenn jemand jetzt gerade dieses Podcast hört und sagt, Nico, aber guck mal, ich dachte, du sagst jetzt ultra das krasse ETF, an was ich anlegen kann, würde ich dir sagen, ey, fokussiere dich darauf, dass du Geld machst, dass du dieses Problem löst, dass du einfach Geld machst und schau, dass das Geld auch bei dir bleibt und schau, dass du dann Gedanken machst, welchen Vehikel du da nimmst und was deine Ziele sind. Davor bringt es nichts, aber dann du brauchst einfach Kapital. Ich würde sagen, keine Ahnung, 500.000 ist gut. Damit kann man arbeiten, damit kannst du viel machen. Aber bis man überhaupt so viel Geld hat, muss man halt irgendwann anfangen. Man muss halt anfangen irgendwann. Ich habe mit 14 angefangen. Wann fangen die Leute an? Die Leute fangen an, über Investment nachzudenken mit 34 manchmal. Oder überhaupt nicht mal, oder sogar gar nicht. Ja, das heißt,
ja.
Das braucht halt Zeit. Ich weiß nicht, wie du davon denkst. Also das ist so meine Art, wie ich darüber denke.
Absolut. Also ich glaube, wir beide unterscheiden uns in dem Punkt, dass du hast dich ja selbst als Händler und Spekulant bezeichnet. Und was ich bei dir so rausgehört habe, ist es halt wirklich durch aktiven Handel einfach mehr Kapital aufzubauen. Ich fand die Story ganz interessant, wie du gesagt hast, du hast eben als erstes von deinem Ersparten eine Goldmünze gekauft, hast die dann wieder teurer verkauft, hast davon eine Garage gekauft. Also du hast eben, bist so von Investment zu Investment gejumpt quasi und hast halt immer deine Investitionssummen erhöht und auch mehr Kapital mit den weiteren Investments rausgezogen. Das finde ich ein spannender Weg, wie das als Händler funktionieren kann. Ich bin eher so die langfristige, stetige, kontinuierliche Investorin, die eben breit gestreut in den globalen Weltaktienmarkt investiert. Aber das sind ja wieder die Vehikel, so auch die du ansprichst. Man muss eben für sich so die richtige Strategie da herausfinden. Aber man muss vor allen Dingen eben anfangen und vor allen Dingen früh anfangen, denn je früher man das eben tut, desto bessere Voraussetzungen hat man eben auch, ein großes Vermögen, großes Kapital dann aufzubauen. Du hast auch gesagt, du hast ja viele Erfahrungen gesammelt während deines Händler- und Spekulantendaseins. Magst du da nochmal so ein paar Fehler teilen, die du gemacht hast, wo du sagen würdest, das würdest du unter keinen Umständen nochmal machen?
Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass du dein Kapital, also Asset Allocation, also dass du viele unterschiedliche Vermögenswerte hast. Mittlerweile habe ich richtig viele Vermögenswerte, unterschiedliche Vermögenswerte, aber sehr viele davon sind auch Sachen, die jetzt nicht Risiko, also krass riskant sind, wie Immobilien oder zum Beispiel so ein Weltportfolio, was du zum Beispiel hast. Und das ist für mich so was Sicheres. Also Weltportfolio ist für mich so das Allersicherste, was geht. Das mache ich halt nur, wenn ich halt gerade keine andere Möglichkeit habe. So. Aber wie ich früher gehandelt habe und was ich jetzt daraus gelernt habe, ist, also erstens kannst du das niemandem beibringen. Ja, also ich kann meine Leute, die mit mir das Coaching machen, nicht lernen, wie man handelt, weil das muss man halt sein. Man muss halt ein Typ dafür sein. Also ich habe auch nächtelang nicht schlafen können. Mich hat das richtig emotional viel mitgenommen. Ich hatte mal eine Zeit lang 200.000 Euro und wurde dann daraus irgendwie 20.000 Euro, also Buchverluste von 180.000 und ist schon scheiße. Also ich würde nicht sagen, dass es jetzt irgendwie Spaß macht. Ich würde auch sagen, dass es nicht so was Entspanntes war, wie ein ETF-Sparplan zu machen, aber es war halt meine Arbeit. Es war halt das, was ich halt gemacht habe. Das war meine aktive Arbeit und meine Learnings waren halt auf jeden Fall, man darf nichts kaufen, was man gerade irgendwie feiert. Also wenn man irgendwo irgendwie begeistert ist von einer Sache, das darf man dann nicht kaufen. Und man darf auch nicht verkaufen, wenn man Angst hat. Also auf keinen Fall verkaufen, wenn man Angst hat. Und man muss die Sache gut verstehen. Man muss sich gut mit der Materie auseinandersetzen. Aber generell funktionieren super viele Sachen. Vor allem in dem Kryptobereich ist da so viel Müll und Scam. Also das kannst du gar nicht. Ich bin seit 2016 in diesem Markt und habe eigentlich nur Bitcoin Ethereum gekauft, aber ich habe so viel Müll gesehen draußen an diesem Krypto-Scheiß. Und das ist halt, ich glaube, dafür brennen sich viele die Finger, weil sie denken so, ja, ich will doch aber jetzt reich werden und nehmen dann ihre Sparnisse und holen dann irgendwie so ein Altcoin, was kein Mensch kennt, weil sie denken, ja, die wird schon die Welt herrschen oder sowas. Und dann stürzt das alles ab und dann sind sie wieder, dann haben sie halt wieder nichts. Ich glaube, das darf man halt nicht. Also es gibt ein paar Kryptowährungen, an denen es sich lohnt zu investieren. Ja, es gibt ein paar ETFs, ein paar Aktien, wo ich auch sagen würde, so ey, es macht auf jeden Fall Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Aber Immobilien, zum Beispiel, ich würde nicht sagen, so, dass ich Immobilien einfach so kaufen als Investment. Also du kannst zum Beispiel ein ETF kannst du immer wieder kaufen, egal wann. Der ETF ist da. Ja, vielleicht wird er ein bisschen teurer, vielleicht wird er ein bisschen billiger, aber der ETF ist da. Aber eine Immobilie muss immer ein Geschäft sein. Und das ist das, was die Leute nicht checken. Die Leute denken, okay, ich kann einfach, wenn ich jetzt Geld habe, kaufe ich einfach eine Immobilie und dann wird das schon. Nein, eine Immobilie muss immer ein Geschäft sein. Bedeutet, es macht nur Sinn, wenn du eine Immobilie kaufst, wenn das so ultra günstig ist im Vergleich zu dem Markt und du damit ein Geschäft machst, wenn du weißt, was du mit dieser Immobilie haben willst. Wenn du aber kein Geschäftsmann oder Geschäftsfrau bist, dann wird dir die Immobilie auch nichts bringen. Ja, das heißt, Immobilien ist ein Vehikel, um Geld zu machen. Und das verstehen viele Leute nicht. Die denken immer, eine Immobilie ist ein Investment. Nein, Immobilien ist meiner Meinung nach ein Geschäftsobjekt. Und mein Opa hat es gemacht, meine Mutter macht das. Und die haben jetzt kein Studium hinter sich. Die haben das alles nach Bauchgefühl gemacht. Da muss man einfach ein bisschen geschickt damit umgehen. Aber du kannst mit Immobilien sehr viel Geld verdienen. Aber du musst halt da muss halt dieses Geschäftsgefühl da drin sein. Ansonsten wirst du mit der Immobilie nur dir nichts bringen. Ja, deswegen, solange man jetzt noch nicht hundertprozentig diesen kapitalistischen und diesen kapitalistischen Mindset bekommen hat, sollte man einfach sein Geld in einfachen Sachen investieren, keine Ahnung, ETFs zum Beispiel, bis man halt eine Summe gespart hat, an denen man, und dann weiß man, okay, jetzt beschäftige ich mich mit Immobilien, jetzt schaue ich mal den Markt an, jetzt gucke ich mal, was so alles geht und dann könnte man ja immer noch umswitchen. Also so würde ich das sagen, so würde ich das auf jeden Fall machen.
Ja, vielen Dank. Da auch nochmal so in den Einblick in deine Erfahrungen und wovon du abraten würdest und wie man da am besten vorgeht. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende angekommen. Ich habe am Ende mal drei Fragen, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Wenn du ready bist, dann würde ich dir die auch stellen und du darfst die Sätze einmal kurz und knackig vervollständigen.
Okay.
Geld ist für dich was?
Freiheit.
Reich sein bedeutet für dich?
Option haben.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Trotzdem mich weiterentwickeln und irgendwie den einfachen Weg suchen.
Sehr schön, das waren wirklich sehr schöne, knackige Antworten. Ich danke dir, lieber Nico, dass du heute hier im Sparhelden-Podcast zu Gast warst. Es waren sehr viele wertvolle Impulse mit dabei. Und ja, wenn du dir jetzt heute auch einige Impulse mitgenommen hast, das Gefühl hast, du solltest dich mal mit dem Nico oder mit mir unterhalten, wie du mehr Geld verdienen kannst, dein Geld investieren kannst, dann kannst du dich gerne bei Nico oder auch bei mir melden. Du findest ja die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme in den Shownotes verlinkt. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deinen Investments und freue mich, wenn du auch wieder in die nächste Sparheldin-Podcast-Folge reinhörst.